der Podcast.
Folge 212, Adolf Hipstler.
Hallihallo und herzlich willkommen zu einer aktuellen Ausgabe unseres, eures Lieblingspolitik-Podcasts. Lucke und Hengstmann, wenn es um Politik mit Augenzwinkern geht, am Zwinkern, mir aus Berlin zugeschaltet, der Kabarettist Tilman Lucke, grüß dich, Tilman.
Guten Morgen, Sebastian Hengstmann, Kabarettist aus Magdeburg.
Ja, du mir aus Berlin zugeschaltet. Ist Wetter auch so kacke bei euch?
Wetter, ja, nee, heute nicht, nee.
Nee, weil dafür haben sie Geld, wisst ihr? Nee, also pass auf, ich bin gerade voll im Tunnel, das muss ich dazu sagen, weil wir gerade, wir haben nächste Woche unsere erste, also nächsten Montag unsere erste Leseprobe. Heute ist der 30.04. für 2026, wenn ihr später hört. Für unser Sommertheater Max und Moritz in Magdeburg. Und wir sind, das ist natürlich klar, ja, wenn du den Termin zur ersten Leseprobe hast, am Sonntag davor fängst du an zu schreiben.
Ja.
Also das ist wirklich, Tobi und ich, wir sind gerade so, nebenbei haben wir noch ein bisschen Familienleben und Tobi ist auch krank gerade und so. Das heißt, ich hänge gerade voll im Sommertheatertunnel und um mich abzulenken, höre ich ab und zu mal Podcasts. Zum Beispiel, ich könnte ja Politik-Podcasts hören. Ne? Mhm. Könnt ja hören hier.
Ja, Lucke und Hengstmann könntest du hören.
Nee, danke, das habe ich schon beim Aufnehmen gehört. Nein, Lage der Nation oder weiß ich nicht, was man alles so hören könnte. Nee, was höre ich? Hollywood-Geflüster, den Synchron-Podcast mit Charles Rettinghaus, moderiert von Charles Rettinghaus, Stimme von Jamie Foxx, egal. Jeweils in der aktuellen Folge ist David Nathan zu Gast, was die Stimme von Christian Bale zum Beispiel ist oder was auch die Stimme von Johnny Depp früher mal war, dann für Fluch der Karibik nicht war und dann jetzt wieder ist. So, und David Nathan, geboren 1971 in Ost-Berlin, der Sohn von Michael Pan übrigens, die Stimme von Data oder von egal.
Achso, die Synchronsprecher stammen alle voneinander ab, oder?
Ja, na klar, weil, das ist völlig logisch.
Ja.
Das ist so ähnlich wie bei uns mit dem Familienkabarett. Die brauchen ganz oft Kinderstimmen.
Mhm.
Ganz oft, wenn in Serien Kinder drin sind oder in Filmen, brauchen die Kinderstimmen. Und natürlich nehmen die dann die Kinder der Synchronsprecher.
Ja.
Logischerweise. Und wenn die das gut machen, dann holen die ein zweites Mal und ein drittes Mal. Und irgendwann sind die 18 und können dann auch mal Erwachsene sprechen, haben aber schon 15 Jahre Berufserfahrung.
Ja.
Dadurch sind ganz viele Synchronsprecher, die man heute so kennt, sind sogenannte Synchronkinder. Also wie zum Beispiel David Nathan oder eben Simon Jäger. Der Name Oliver Rohrbeck dürfte sogar dir was sagen, glaube ich.
Nee.
Okay. Drei Fragezeichen. Justus Jonas.
Ach so, ja.
Das ist Olli, auch ein Synchronkind zum Beispiel. Egal. Und jedenfalls, die haben 1986 einen Ausreiseantrag gestellt. Also Michael Pan, sein Vater, und er war zu dem Zeitpunkt 18, also noch im so. Die haben einen Ausreiseantrag gestellt und der ist im Mai 89 bewilligt worden. Das heißt, sie sind im Mai 89 sind die nach West-Berlin ausgereist. Und David Nathan sagte dann den schönen Satz, ja, spricht, wenn der Christian Bale spricht, hörst du nicht, wo der herkommt. Aber wenn der privat spricht, flucht der wie ein Berliner, der wie ein Postkutscher, verstehst du? Mhm. Und sagte, naja, und dann kamen wir nach West-Berlin an, einmal von der Mauer umgeben, so wie es ursprünglich mal gedacht war. Wo ich so dachte, ja, das sagt so der Berliner. Berlin, so wie es ursprünglich mal gedacht war. Also komplett eingezäunt. Da muss ich gleich wieder, wie geht's denn in den Rolltreppen?
Immer noch unverändert. Also es gibt vereinzelt noch Rolltreppen, die noch, an denen Gerüste stehen und die so aufgelassen sind. Also quasi, aber ich habe da noch nie einen arbeiten gesehen. Also vielleicht ist es auch...
Auch kein Ausländer?
Nee, die...
Ja?
Also vielleicht ist es auch als Mahnmal jetzt quasi dauerhaft geplant.
Berlin, so wie es mal gedacht war.
Ja, ja.
So.
Du,
dann habe ich
fahren,
ganz kurz, ist es ein Berlin-Thema oder?
Nee, also ich...
Weil ich habe noch ganz kurz, ich habe Wahlumfrage gesehen.
Ja.
Wahlumfrage gesehen, alle Parteien, die in Berlin irgendwas zu bedeuten haben, liegen bei 18%. Bis auf die SPD liege ich bei 14%. So, FDP ist alles raus, alles unter der 5%-Hürde. Aber es liegen jetzt wirklich alle Parteien, bis auf die SPD, die hat so einen kleinen Ausreißer nach unten bei 14%. Ich vermute, das ist ja Giffey-Effekt. liegen alle Parteien gleich auf bei 18%, nicht ganz, CDU hat 19%. Aber Linke 18%, Grüne 18%, AfD 18%, CDU 19%.
Mhm.
Das ist, ihr wisst auch nicht so richtig, was ihr wollt, ne?
Ja, die, weiß ich, also vielleicht waren die Interview, also die Telefonumfrage einfach faul und haben gesagt, ach komm.
Machen wir so random Kreuze.
Nee, machen wir einfach alle gleich, dann fühlt sich keiner benachteiligt und ja.
Ach, du meinst Berliner Waldorfpädagogik?
Ja, so. Also vielleicht
in
eigentlich, der Berliner müsste natürlich aus Gerechtigkeitsgründen jeder Partei die gleiche Stimmenzahl geben. Der Berliner.
Naja, er hat ja nur drei. Nee, warte mal, wie ist das beim Abgeordnetenhaus? Ich komme aus den Berliner nicht raus. Ich möchte alle Preußen, die uns zuhören, entschuldigen. wie ist denn das? Hast du normal Erst- und Zweitstimme,
ja,
ne? Wenn du so. Nur wenn Bezirks hast du auch drei Stimmen oder wie? Nee. Gibt es sowas wie eine Kommunalwahl in Berlin?
Ja, also, aber da gibt es nur eine Stimme, die erfolgt per Liste. Okay. Also, und die ist immer am gleichen Tag. Also das ist.
Und warum ist das so?
Warum?
Um den Berliner intellektuell nicht zu überfordern. So.
Ja.
Das Problem ist, ich habe auch beim Abwaschen, gucke ich nebenbei auf YouTube, ich habe da mal eine Frage, kennst du dieses Konzept? Das ist Ingmar Stadelmann in den Wühlmäusen und das ist im Prinzip ein großer Interview-Podcast über 2 Stunden, wo in der ersten Stunde stellt er Fragen, in der zweiten Stunde dürfen die Zuschauer Fragen stellen und das macht er immer in Berlin in den Wühlmäusen. Mhm. Der hat Atze Schröder schon da und Thorsten Sträter und Bastian Pastewka und so. Und jetzt in der Folge ist Tutti Tran da. Hast du den Namen schon mal gehört? Das ist ein deutscher Comedian mit einem vietnamesischen Eltern, der ist eigentlich Fitnesstrainer und hat vor 10 Jahren entdeckt, der ist ganz witzig, aber so Berlin-witzig, weißt du? Mhm. Und der macht aber viel Comedy über deinen Vater, weil dein Vater hat Lebensmittelgeschäft. Ich zitiere Tutti Tran.
Mhm.
Und der ist auch in dem neuen Bully-Film drin, in genau die Rolle.
Mhm.
Und die beiden, das Problem ist, Stadelmann kommt ja eigentlich aus Salzwedel, lebt aber seit 20 Jahren in Berlin. Und die beiden Berlinern sich ja auch innen um die Ohren, weil Tutti Tran ist ja, der heißt ja echt Thomas Tran, weil ja gerade diese sogenannten vietnamesischen Boat People, also die aus dem Vietnamkrieg, hierher gekommen sind, wie Philipp Rösler, gut, der Name wird keinem mehr was sagen, aber auch war, die haben sich alle deutsche Namen gegeben, um sich hier schneller zu integrieren. Das heißt, Tutti ist eigentlich ein Künstlername, der heißt Thomas Tran. Damit die ihr einfach weiß.
Ja, aber Tran ist ja insofern ein praktischer vietnamesischer Name, weil der auch deutsch klingen könnte. Aber der hat im Original sind da immer noch irgendwelche kleinen Akzentchen auf irgendwelchen Buchstaben.
Da wird irgendwie anders gesprochen. Genau. Aber das ist halt Tutti Tran.
Mhm.
Und er hat wohl sehr viele Autos, wurde auch in diesem Podcast gesagt, und die sind auch teilweise in Tuttlingen zugelassen. Damit er beim Autokennzeichen Tutti. Egal. Ich bin gerade voll im Berliner Dialekt, es tut mir leid, und ansonsten schreibe ich. Aber selbst beim Schreiben, wenn ich was aufschreibe und für mich selbst so Berliner ich in meinem Kopf, es tut mir leid, das wird mir heute noch mehrfach rausrutschen.
Ja.
Deswegen habe ich jetzt versucht, das ist so wie wenn man einen Ohrwurm hat, muss man erstmal versuchen, das aus sich rauszukriegen.
Hast du denn beim Schreiben an den Gag gedacht mit den Bee Gees?
Nee, aber mein Bruder lässt es sich nicht nehmen, ihn fast jeden Abend auf der Bühne zu bringen. Ich muss natürlich dazu sagen, ist auch ein bisschen meine Schuld, wenn ich die Vorlage nicht liefere, kommt der nicht.
Mhm.
Aber wir haben immer die Stelle früher, also wir haben diverses Publikum, früher war es, also politisch divers, regt mein Bruder sich erstmal über Diversität auf. Früher hieß es in MWD, männlich weiß deutsch, heute männlich weiblich divers und so weiter, bla 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 bla. Und er kommt halt irgendwann, sage ich dann halt, früher war es im Kabarett halt einfacher. Da war das Publikum homogener, ich bin nicht homo, du bist auf die Bühne gekommen, hast gerufen, die da oben und alle, jawohl, die machen eh nur, was sie wollen, jawohl, die sind eh nur vom Stamm in dem, jawohl, außer die Bee Gees, die sind vom Stamm und dann könnte ich, und das Problem ist, es ist wirklich jetzt mal ein Riesenlacher, das Publikum ist doch intelligenter als man denkt.
Ja, wer uns heute zum ersten Mal zuhört, mach doch den Witz nochmal.
Die da oben sind da alle vom Stamm in dem, nee, außer die Bee Gees, die sind vom Stamm in Gib. Und dann lacht wirklich der ganze Raum. Und 2 lachen nicht. Und dann erklärt mein Bruder den aber. Und dann lachen auch noch die anderen beiden.
Ja, also ich glaube, das ist, müsste man mal eine Umfrage machen bei Lachern, die so ein bisschen um die Ecke sind, ob das jetzt wirklich alle, ja, Lachen ist ja eben auch eine soziale Aktion, Interaktion, dass
naja,
man einfach da gern mitmacht.
Wollte ich gerade sagen, viele lachen ja auch nur einfach mit. Wir gucken sie so um. Oh, die lachen ja alle. Lach ich mal besser mit, wa?
Ja, stell dir mal vor, du müsstest im Ausgang einen Test machen. Haben sie zu Recht gelacht oder haben sie nur fake gelacht, weil sie zu faul zum Denken sind? Nein, also das ist jetzt.
Ey, apropos Zuschauer und so, ich hatte jetzt, hör auf zu Berlinern. Wir verkaufen ja hinterher immer unsere Bücher und ganz kurzer Exkurs noch, was das betrifft. Erinnere mich nochmal bitte dran, wir verkaufen hinterher unsere Bücher und da kam jemand. Wir hatten ja jetzt offene Bühne am Montag und ich habe wirklich extreme Spiegelneuronen, gerade was Dialekte. Und da kam eine Ukrainerin und die hat aber am Telefon, die rief, also ich saß an der Kasse, wir waren eigentlich voll mit 14 Acts, das waren 2,5 Stunden, weil jeder hat 10 Minuten.
14 Acts, ja.
Ja, die offene Bühne spricht sich langsam rum, weil Eintritt frei. Und rief mich an, are you speak English? Yes, ich dachte erst, es ist so ein Spam-Anruf. Hat man ja öfter mal. Nee, I want to play at open stage. We are full. Come here. So, und dann ist Gott sei Dank auch noch einer ausgefallen, das hat gepasst. So. Es war Maria, die hat wahnsinnig gut Gitarre gespielt und hat eine Loopstation. Die hat also quasi selber einen Song, also wirklich, wirklich super. Sprach aber kaum Deutsch, ist wahrscheinlich gerade aus der Ukraine gekommen oder so, keine Ahnung. War auch irgendwie verbandelt da mit einem von dem, der öfter bei uns in einer offenen Bühne spielt. Also nicht verbandelt im Sinne von, sondern die kannten sich halt irgendwie. Und mit der habe ich sofort in slawischem Akzent gesprochen. Ich konnte meine Frau stand zu nehmen und immer so, hör auf. Die hat das Gott sei Dank nicht mitgekriegt, aber ich habe sofort in diesem Akzent gesprochen. Mhm. Also es war mehr Tschechisch, aber das Tschechische und das Ukrainische, was den deutschen Akzent betrifft, scheint soweit nicht auseinander zu sein. Nach einer Vorstellung beim Bücherverkauf kam jemand zu uns, ein älterer Herr, so halbglatze, Schnurrbart, und sagte, ich fand das total schön, was ihr gemacht habt, das war so lustig, ja. Ich bin ja auch AfD-Mitglied, ja. Und er guckt meinen Bruder den so an. Fanden sie aber gut, was wir machen. Ja, war ich total toll. Und sie sind AfD-Mitglied, ja, muss ja mal was anderes werden hier in dem Land. Und dann sagt mein Bruder so, ich war sofort, Hände hoch, der hat noch ein Buch gekauft, das habe ich ihm noch unterschrieben, Hände hoch, gleich hinter der Bar abtauchen, verstecken, mein Bruder sofort auf Konfrontation, aber sie wissen schon, so Björn Höcke und auch bei uns gerade in Sachsen-Anhalt, also gerade Martin Reichert und auch Hans-Thomas Tilschneider und so, sagt so, ja, die müssen wir halt akzeptieren. Also, der weiß, dass das Nazis sind, aber das akzeptiert man halt, so wie man wahrscheinlich in der Linkspartei Sarah Wagenknecht auch akzeptiert hat. Ich habe keine Ahnung. Aber solange solche Leute, der war total lieb, dem hat das total Spaß gemacht. Der hat auch nicht alles verstanden, was wir gesagt haben, aber kennst du das, wenn du den am PC packt, das tritt da aus! Lass das! Die ruinieren dieses Land, die machen hier alles kaputt!
Ja, aber es ist ja seltsamerweise immer wieder alle paar Monate tritt ja jemand aus der AfD-Fraktion sogar im Bundestag aus. Das heißt, die sind ja noch weiter da drin verstrickt und denken dann, oh, jetzt habe ich mich hier mal umgeguckt, also da will ich eigentlich nicht mehr dabei sein. Also da denkt man auch, ja, also das kommt halt immer wieder vor, dass Leute irgendwann, also nicht richtig umkehren, sondern nur sagen, ja, also meine rechtsextreme Meinung, die soll schon bleiben. Aber die sind ja wirklich so, ja.
Die sind ja nicht mal alle rechtsextrem. Ich glaube tatsächlich, dass es ganz viele, gerade an der Basis der AfD gibt, die nicht rechts, also die sind vielleicht irgendwie konservativ, die haben das Prinzip der Demokratie nicht verstanden. Also ganz viele haben ja das Prinzip der Demokratie nicht verstanden. Mhm. Die glauben ja, dass es Menschen gibt, die Recht haben. Gut, es gibt auch Menschen, die glauben, dass sie Recht haben und bei den Grünen sind. Aber reden wir nicht über dich, Tillmann. Nein, aber du verstehst, was ich meine. Da ist zwar die Saat, aber harte Rechtsextreme, wie zum Beispiel Hans-Thomas Tilschneider oder halt Björn Höcke oder halt auch Martin Reichert oder so, das sind ja wirklich harte Rechtsextreme. Bei Uri Siegmund zum Beispiel bin ich mir nicht so ganz sicher. Dafür, dass wir heute keine Themen haben, quatsche ich ganz schön, und dass ich gesagt habe, du machst die Folge, quatsche ich ganz schön viel, stelle ich gerade fest.
Ulrich Siegmund, oder gemessen an seiner Frisur, könnte man ihn auch Adolf Hipstler nennen.
Und der nächste, den ich hier klaue, den fand ich gut. Adolf Hipstler. Sehr schön.
Liegt auch irgendwie nahe, gell? Die Besten sind die nahe liegen.
Ja, gut, das stimmt schon. Wir haben jetzt in Tangermünde gespielt, in seiner Heimatgemeinde, das ist ja eine Stadt, in Sachsen, da kommt der Herr Tangermünde, das ist ja auch, und da waren, und wir haben immer, wenn wir AfD gesagt haben, Entschuldigung bitte an alle Freunde vom Uli, tut uns leid und so, und hinterher kam wirklich zwei, und sagt, du, der Uli, das ist, also da war wirklich eine Frau, die war so alt, die war wohl in seiner Parallelklasse oder so, und sagt, der Uli ist eigentlich ein total netter Typ, so, ich weiß auch nicht, was, die wissen alle nicht, was mit dem los ist. Ich vermute, dass auch Ulrich Siegmund, ich weiß nicht, ob der wirklich ein Rechtsextrem, also man muss, wollen wir jetzt Rechtsextremismus definieren? Ich glaube nicht. Aber du weißt, was ich meine. Also ich glaube, dass die Leute, die aus der AfD austreten, ist Jörg Meuthen ein Rechtsextremer gewesen? Nö.
Nee, der war einfach nur ein unangenehmer Widerling. Also da, das gibt's auch.
Das ist ja, aber die hast du ja in jeder Partei.
Nee, bei dem hat mich richtig genervt. Der war so überheblich. Das war ja so, auch so ein typischer aus dieser Professorenparteigeneration.
Genau.
Am Anfang blieb der noch sehr lang übrig. Und dieses, wie er auch immer belustigt in bei irgendwelchen Reden, also von dem, ich glaube sogar, dass von dem diese Bezeichnung Rot-Grün versifft, zumindest, nicht, wenn sie nicht
Links-Grün versifft.
Ja, beides. Oder ja, Links-Grün versifft. Und ob die von ihm stammt oder der hatte sie zumindest sehr oft erwähnt, weil er so dieses, sehr überheblich und auch immer so belustigt über andere, wie von einem schlechten Stammtisch und
naja, das ist dieses ich kenne die Wahrheit.
Ja.
Was sagst du? Nee, ja, ist okay. Ey, wenn du das möchtest, dann ist das für dich so. Weißt du, so, das ist dieses, wenn man denkt, man kennt die Wahrheiten. Ja.
Ja, aber also wie gesagt, man kann ja ins Geschichtsbuch schauen und gucken, was mit solchen Opportunisten dann passiert, wenn die Bewegung doch weiter Erfolg hat. Und da muss man gar nicht bei den Nazis bleiben. Das war mit Stalin genauso und allen, die dann weniger extrem waren als er, die waren dann plötzlich weg. Oder die auf andere Weise, also die Trotzkisten und so, waren alle weg. Beim Hitler war es genauso und bei Mussolini und bei Franco und so weiter. Also diese, plötzlich die Steigbügelhalter, ob die sich dann auch noch in den Spiegel gucken können, wenn es mal richtig schlimm kommt. Und da brauchen wir natürlich wieder das Präventionsparadox. Also einfach, dass sie das nicht schaffen, was sie wollen.
Also genau, das ist ja wie mit Corona, ne? Ja. Also wenn wir die ganzen Corona-Maßnahmen nicht ergriffen hätten, dann sähe es hier wahrscheinlich. Aber wir können es nicht beweisen, weil wir die Corona-Maßnahmen ergriffen. Also nicht wir beide, aber also.
So ähnlich wird es mit der AfD auch sein. Also man kann es nicht beweisen.
Genau. Man kann es einfach nicht beweisen. Wen das übrigens genauer interessiert, weil sowas Ähnliches passiert ja in den USA auch. Das ist ja ein ähnliches Prinzip, dass da so ein paar Leute abspringen, aber die meisten trauen sich nicht so richtig. Ich empfehle die Dokumentation auf Amazon Prime jetzt in der letzten Staffel The Boys. Ich weiß nicht, ob du da schon mal gehört hast. Das ist eine Superhelden-Serie. Die ist aber so anti-Super. Also das ist, was ist, wenn Menschen, die Superkräfte haben, sich wie Menschen verhalten, die Superkräfte haben. Also sprich, Arschlöcher sind und nur an ihren eigenen Vorteil denken. Darum geht es in dieser Serie. Und da gibt es so eine Art Superman, also den Superman dieser Serie, der kann fliegen, hat übermenschliche Kräfte, ist unverwundbar und kann aus seinen Augen Laser schießen. Also das Einzige, was ihn von Superman unterscheidet, ist, dass es kein Kryptonit gibt oder so. Und er hat bis jetzt zumindest noch keinen Eisatem, so, also dass er was einfrieren kann. Dieser Typ heißt Homelander. Und der fliegt in so einem Kostüm rum, was aber aussieht wie eine amerikanische Flagge. Und der hat es sich jetzt innerhalb der dritten, vierten, jetzt läuft gerade die fünfte, das wird auch der Showdown, das wird die letzte, hat es geschafft, er ist zwar nicht der amerikanische Präsident, aber er ist quasi, also es hat jeder Angst vor ihm. Also er befiehlt quasi dem amerikanischen Präsidenten. Mhm. Weil jeder Angst vor ihm hat. Es hat jeder Angst vor ihm. Und die Abweichler sind auch alle sofort tot. So, und der sagt dann zum Beispiel, ja, wir müssen, also der gründet dann zum Beispiel eine neue Kirche, da geht es auch um Religion, ja, und gründet die demokratische Kirche von Amerika, wo er sozusagen der Prophet, der Heiland, der Erlöser, er sagt immer von sich selber, er ist Gott, wo dann alle mal sagen, du Homelander, wir können jetzt aber den Leuten nicht einfach erzählen, dass du Gott bist, also müssen wir schrittweise machen und so. Und es gibt auch so ein paar Unruhen und dann sagt er, da müssen wir eben die ganzen Superhelden-Supes, heißen die abgekürzt, müssen wir eben zurückholen aus den anderen Staaten der Welt und hier nach Amerika bringen. Ja, wir sind das sind amerikanische Superhelden, die sollen in Amerika arbeiten und nicht in mir scheißegalistan. Und es sollte man nicht Memes, wo man sich über mich lustig macht, sollte man die nicht illegal machen. Also es ist völlig klar, wofür dieser Homelander quasi steht. Mhm. Ja. Und obwohl die Comics, die Original-Comics zu dieser Serie sind schon 20 Jahre alt oder so. Wobei, da ist es auch alles irgendwie ein bisschen anders. Aber das ist natürlich eindeutig eine Parodie auf Trump. Also eindeutig, ja. Darum kann ich also gerade politisch interessiert, alles ein bisschen mit dem Holzhammer, aber kann ich wirklich empfehlen zu gucken. Und es ist auch sehr brutal und teilweise sehr anzüglich.
Ja, dann muss man es natürlich gucken aus deiner Sicht.
Nein, das ist aber kreativ. Also das soll ein Superheld, der kann sich ganz klein machen und geht dann so in so einer Orgie in das Geschlechtsteil eines und niest aber und wird in dem wieder groß und so. Und man sieht richtig, wie der explodiert und so. Das ist, kann man sich angucken.
Ja, wenn jetzt, wo du das so erzählst, ich lese doch lieber die Zeit und in der Zeit habe ich gelesen.
Wie Harald Schmidt sagt, das knallige, pointierte Jugendmagazin mit kurzen 14-seitigen Artikeln.
Oder wie ich sagen würde, das, was du schon 5-mal gesagt hast in diesem.
Das ist richtig, aber sobald du Zeit sagst, hier zack, Trigger. Du verstehst, außer wie gesagt, ich stecke im Tunnel.
Ja, also ich habe da gelesen, da gibt es ein Streitgespräch zwischen einem CDU-Politiker und einem Menschen, der von dem Bündnis Bündnis dem Freiheitsfonds ist, und zwar Arne Semsroth, der aussieht wie sein Bruder.
Und auch spricht wie sein Bruder, genau. Und auch agiert wie sein und Bruder.
Wahrscheinlich ein paar, ein paar Gehirnzellen weniger hat als sein Bruder. Also es ist unschwer zu vermuten, auf welcher Seite ich stehe bei dem Interview. Denn es geht um, soll Schwarzfahren entkriminalisiert werden? Mhm. Und es würde mich auch mal deine Meinung interessieren, aber ich wollte zuerst hier berichten, die besten Zitate, weil es geht ja bei diesen, also dieses Sanktionsfrei, die kaufen quasi Leute frei, die in Ersatzhaft gehen, weil sie Geldstrafen nicht bezahlen können oder wollen. Und dann dafür kann man spenden und so weiter. Und das ist so, dass man natürlich in Deutschland für alles Mögliche spenden kann, was... Und immer dann, wenn man querulant ist, kann man sich denken, kann man mal googeln, welche Gutmenschengruppe, welche Gruppe von Leuten mit Helfersyndrom gibt es denn, die genau mein Querulantentum oder meine sozusagen Gesellschaftsfeindlichkeit unterstützen. Und das gibt es immer. Es gibt dann immer, wenn ich sage, ich gehe jetzt heute zur S-Bahn, fahre damit rum, lass mich dann erwischen. Und zwar zum wiederholten Mal, denn ansonsten kommt man ja gar nicht in die Fänge der Justiz. Also das ist bei fast allen Verkehrsbetrieben mindestens dreimal in einem Zeitraum, der kurz ist, also ein Jahr. Und wenn man jetzt in den letzten Monaten in Berlin unterwegs war, es ist wirklich schwer kontrolliert zu werden. Also muss man wirklich, wirklich, wirklich sehr, sehr oft, sehr, sehr kostenlos unterwegs sein. Also nur um die geht's. Es geht nicht um... einmal Fahrkarte irgendwie vergessen oder vergessen abzustempeln, was auch immer, dafür gibt es dann eben dieses erhöhte Beförderungsentgelt und überhaupt kein weiteres Justizthema. Und jetzt wird aber drüber geredet, über diese Dreifach-Schwarzfahrer mit, die dann hinterher irgendwie vor Gericht landen und dann eine Geldstrafe kriegen, die sie aber nicht bezahlen können oder wollen. Aber Arne Semsroth sagt natürlich, die können nicht, das sind alles arme Leute. Schwarzfahren ist ein Armutsdelikt und sozusagen. So dieses, keiner kann was dafür, wenn er was Dummes macht. Und vor allem, und dann gibt es natürlich hier so schöne Zitate wie: Ich wehre mich dagegen, dass hier der Eindruck erweckt wird, wir würden es gutheißen, wenn Regeln nicht mehr befolgt werden. Ja, aber die ganze Sache, das ganze Interview läuft genau darauf hinaus, dass er sagt, ja, die halt die Regeln nicht befolgen, die sind arm dran und die kaufen wir dann frei. Das einzige Argument, wo er tatsächlich recht hat, ist, also man muss ja diese Tagessätze dann bezahlen und dann kommt derjenige frei. Die sind natürlich billiger als das, was der Staat bezahlt für eine Haft pro Tag. Das heißt,
sparen dem Staat quasi auch noch Geld.
Das führt er dann an. Also wir sind die Guten, wir sparen dem Staat Geld. Und dann natürlich so erfundene Statistiken wie, es gibt Aktenauswertungen, nach denen 15% aller Menschen, die wegen Fahrens ohne Ticket im Gefängnis sind, als suizidgefährdet gelten. Also da kann man natürlich auch drüber sprechen, ist auch kein lustiges Thema.
Korrelation und Kausalität.
Ja, also wenn er sagt, die haben alle möglichen Probleme, dann haben die ja die Probleme nicht, weil sie im Knast sitzen, sondern die haben die Probleme jetzt schon lange davor.
Genau. Und das ist wahrscheinlich auch der Grund, warum sie schwarz fahren.
Ja, also die können das einfach nicht. Oder dann sagt er, also irgendwie, der erzählt lauter Einzelfälle, das ist ja eigentlich immer dieses Tränendrüse, bla bla bla. So, wir hatten vorletzte Woche den Fall einer Person, die gemeinnützige Arbeit leisten sollte, was schon ein Verbrechen an sich ist, dass man jemanden zu, es ist eben nicht diese Haft gewesen, so, jetzt sagte der, das Problem war nur, sie hatte keine Beine und musste dann ins Gefängnis. Also es gibt sicher, also gemeinnützige Arbeit ist ja nicht definiert, dass man irgendwie rumrennt oder so. Also,
ja, alles gut.
Also da muss man wirklich sagen, Das ist Bullshit, wenn man sowas in einer ernst gemeinten Argumentation anfügt. Und dann noch tatsächlich, also kommt natürlich dieses Ceterum Censeo, kommt natürlich auch noch, ich hätte nichts dagegen, wenn Grundsicherungsempfänger zusätzlich zu ihrer Grundsicherung ein Deutschlandticket dazu bekommen. Aber zu entscheiden, wie die Leute ihr Geld ausgeben sollen und damit noch mehr in ihre Freiheit einzugreifen, halte ich auch grundsätzlich für problematisch. Das heißt, die dass man für sein Ticket bezahlen soll, das ist schon ein Freiheitseingriff für den. Das ist, ich weiß gar nicht, wie geht so jemand durchs Leben, ja? Das ist doch unglaublich.
Naja, das hat wahnsinnig viel mit Bubble zu tun halt. Also, ja. Und dann steigert man sich ja gegenseitig hoch und dann kommt da wahrscheinlich, ich weiß nicht, ob es der jüngere oder ältere Bruder von Nico Semsrott ist, ist mir aber auch scheißegal. Wenn du ein erfolgreiches Geschwisterteil hast, dann ist da auch nochmal, dann suchst du dir ja deinen eigenen Weg sozusagen.
Ja,
oder du machst es halt wie ich.
Ja, also das, ich glaube schon eher, das ist dieses, wir haben doch recht und die treffen sich dann immer und jeder gibt dann noch aus seinem Privat, der macht bestimmt irgendwas beruflich und gibt da dann das Geld in seinen Verein rein, damit Leute auf dessen Kosten, ja, aber also wie gesagt, Leute
mit Helfer-Syndrom
findet man immer, ja.
Du, also erstmal, grundsätzlich muss ich dazu sagen, Macht ist mir scheißegal, ist euer Geld, ist eure Freizeit und wenn ihr Leute damit vom Knast bewahrt und dem Staat Geld spart, macht es.
Aber da
wenn
könnte man auch mal eine Umfrage machen oder eine Studie machen, also wenn der dieses Jahr vom Knast bewahrt wird, wird er dann geheilt sein und zukünftig wird sein Ticket bezahlen?
Nein, natürlich nicht, aber auch das ist mir alles scheißegal.
Und dann kommt er nächstes Jahr in Knast, muss wieder frei, also das, ja.
Das ist mir alles scheißegal, das muss ich dir ganz ehrlich sagen. Macht, das ist mir wirklich egal. Ich finde es halt krass, dass dann da immer Zeit drüber berichtet wird und pass auf, weil du sagst jetzt hier schwarz fahren hin und her und so. Ich bin in meinem Leben bis jetzt, glaube ich, zweimal schwarz gefahren. Bin natürlich nicht erwischt worden. Ich fahre aber auch sehr wenig öffentlichen Personennahverkehr. Ich bin ein großer Verfechter des 9-Euro-Tickets. Ich finde es gut, wenn es das 9-Euro-Ticket wieder geben würde. Ich fände es noch besser, wenn ich die Bahn auch mal nutzen könnte. Kann ich ja nicht. Weil ich bin sowieso mit dem Auto in der Stadt. Ich nehme ab und zu mal die Bahn tatsächlich, muss dann aber irgendwie 2,30 Euro oder was weiß ich, was eine einfache Fahrt jetzt in Magdeburg im Moment kostet, bezahlen. Weil für mich lohnt sich ein 64 Euro, was kostet Deutschland-Ticket jetzt?
63, ja.
63 also, Euro, das lohnt sich für mich nicht. Für die
ja,
dreimal im
und,
Jahr,
ehrlich gesagt, das 63 Euro, das Deutschland-Ticket ist auch so schlecht gemacht, das ist ja ein Abo. Das ist ja wirklich, wie man es aus der Abo-Hölle kennt. Also
ja,
du,
ja, genau.
du willst, sagen wir mal, du hast jetzt, was weiß ich, du hast jetzt 2-3 Wochen, wo du vielleicht in Deutschland Urlaub machst und willst dann dieses Ding. So, wenn du das aber nach dem 10. eines Monats kaufst, dann gilt schon, ist schon die Kündigungsfrist für den nächsten Monat verstrichen. Dann hast du automatisch 2 Monate gekauft, ohne das vielleicht sogar zu wissen. Also das ist natürlich auch alles unredlich und da bedienen sich, es gibt auch extra für, also deutschlandticket.de zum Beispiel, das sind die größten Verbrecher. Also wenn, dann würde ich sogar bei der Bahn oder noch besser bei einem privaten Bahnunternehmen kaufen.
Also bei der BVG oder so.
Zum Beispiel, das ist ja nicht privat, aber bei einem Nicht-Bahn-Bahnunternehmen. Aber es gibt natürlich auch Firmen, die sich da komplett einfach so draufsetzen. Und das ist vom Gesetzgeber, von den Bund und Ländern, das ist ja auch so ein Hybrid und dadurch so kompliziert, die sind noch nicht auf die Idee gekommen, dieser Gier, weil das, also es ist ja auch sicherlich sittenwidrig, wenn man sagt, ich will jetzt in diesem Monat fahren und zahle gleich den nächsten mit. Und den übernächsten auch noch und so weiter. Also typisch Abo.
Meine Angst ist halt, dass dadurch das Deutschland-Ticket in Verruf gerät und wieder abgeschafft wird. Ich finde es grundsätzlich gut. Ich fände es auch gut, wenn Egeln halt eine vernünftige Anbindung nach Magdeburg hätten, auch abends noch. Ich muss ja mit dem Auto zur Arbeit. Ich komme sonst nicht zurück nach Egeln. Gut, ich könnte nach Magdeburg ziehen, aber du verstehst, was ich meine. Ob ich jetzt Verfechter eines absolut kostenlosen Personennahverkehrs bin, weiß ich nicht.
Oder du machst es so wie Herr Semsrott, denn also der CDUler, Herr Krings, hat ihm dann entgegnet und das wird dann einfach nicht beantwortet, sondern hat entgegnet, dann müssen Sie aber, also dieses Grundsicherungsempfänger sollen kostenlos, sollen Deutschland-Ticket kriegen, dann müssen Sie den Arbeitnehmern aber erklären, warum man ein Deutschland-Ticket umsonst bekommt, weil man nicht arbeitet, aber dafür bezahlen muss, wenn man arbeiten geht. Und darauf antwortet er nicht, weil für den sind nur die Grundsicherungsempfänger die Guten und die sozusagen, die für ganz wenig Geld regulär arbeiten, Deppen, um die man sich nicht kümmern muss.
Es ist halt auch ein bisschen aus der Zeit gefallen und ich weiß gar nicht, wie es im Westen war, aber im Osten war es halt wirklich die ersten 25 Jahre nach der deutschen Einheit eben so, dass ganz viele in damals ja noch Hartz IV oder SGB II waren, ohne das zu wollen. Wer heute in Hartz IV ist, hat entweder starke gesundheitliche Einschränkungen, auch im psychischen Bereich, oder ist einfach faul. So. einen anderen Grund.
Ja, also, wenn es schlimm kommt, halt, wird es mal wieder anders sein, dass auch Leute, also dass wir auch massenhaft Leute.
Aber im Moment ist es definitiv nicht so. Und da sind auch meine Partei, die SPD, begreift im Moment nicht, dass sie mal jetzt wieder Politik machen sollte für die, die arbeiten, weil davon gibt es wieder mehr. Und es gibt auch ganz viele Leute, die gehen arbeiten und die wüssten auch, naja, wenn ich zu Hause bleiben würde, hätte ich wahrscheinlich 12 Euro weniger, die ich dann aber an Sprit oder halt an Deutschlandticket im Monat spare.
Aber das wie du schon richtig gesagt hast, das ist ein Blasenthema. Also da in Berlin gibt es dann diese ganzen einzelnen Blasen, die alle sich so bekräftigen und sagen, ja, wir sind doch das reale Leben und wir sind privilegiert und müssen uns genau um die kümmern, die nicht arbeiten. Und dass die aber dann auch bei Wahlen bei 14% in Berlin liegen, die ehemalige Willy-Brandt-Partei, die mal 62% hatte, das kann man sich kaum vorstellen. Ja, das ist ja weniger.
Gut, als da gab es aber weniger Auswahl, das darfst du auch nicht vergessen.
Ja, aber 62% ist schon eine Leistung.
Bist du für kostenlosen ÖPNV?
Wenn es mehr gibt. Also das hat man beim 9-Euro-Ticket gemerkt, diese Anzahl an Zügen und das Schlimme an Zügen ist, die fahren ja auf Schienen und man kann jetzt in Berlin zum Beispiel diese Ost-West-S-Bahn oder viele Strecken kann man nicht einfach so verdoppeln quasi zur Seite nochmal, weil das bräuchte man. Oder man bräuchte bessere Verwaltung der Streckenabschnitte, der Gleise, also die Gleise zum Beispiel, wenn man sich die Berliner Stadtbahn anguckt, die fährt ja fast überall auf sagen wir mal, vier Gleisen, also zwei so rum und zwei so rum. Nur am Alexanderplatz gibt es halt nur zwei Gleise. Da gibt's ja,
und da hast du Nadelöhr und da gibt es immer Stau.
So, wahrscheinlich ist das immer der Hauptgrund für den Berliner Stau. Und das heißt, wenn man da jetzt noch mehr Personen drauf transportieren würde, dann wären die Züge voller. Das will ich
oder
eigentlich
länger.
Auch voller, länger. Ja, die sind auch oft schon doppelt, aber man kann sie vielleicht sogar, muss man immer schauen, was da so die Norm ist, weil sie muss ja an jedem Bahnsteig dann auch komplett halten können.
Ah ja, stimmt, klar, irgendwann ist ja Bahnhof zu Ende. Ist ja scheiße, wenn du anhältst und stehst noch im Tunnel. Ja, das ist auch blöd.
Ja, es gibt ja so kleine Sonderbahnhöfe, wo dann immer vorher angesagt hat, also zwei Stationen vorher, wenn sie übernächste Station da und da in dem kleinen Dörfchen aussteigen wollen, dann müssen sie aus dem ersten Wagen aussteigen. Sie können also jetzt in den ersten bei Bedarf umsteigen. Das gibt es schon, das ist aber kein Modell für die Masse. Und also wie gesagt,
stell mir das gerade vor, wenn bei voller Fahrt, was wird so eine S-Bahn außerhalb von Berlin fahren, 80, 90?
Ja.
Ja, wenn alle in den ersten Wagen rammeln, aber alle gleichzeitig so puff, und die Bahn sich dann so überschlägt und egal, erzähl weiter.
Ja, und das, das ist dann, also es würde zur Katastrophe kommen, zum Bürgerkrieg in den Zügen, wenn sozusagen das Angebot nicht da wäre, aber eigentlich da wäre. So, ja, kommt alle rein in die Züge, fahrt ruhig einfach mal zum Spaß, weißt du, und die Leute, die das beruflich machen müssen, das sind dann die Deppen und die sind sowieso immer die Deppen, weil die kriegen keine Sonderangebote oder so weiter. Sozusagen die Bahnen und die Bahnunternehmen, die kümmern sich ja immer nur um die Neukunden. Dann gibt es irgendwie eine Probe, super duper Bahncard oder was auch immer. Aber der regulär jeden Tag fährt, der kriegt keinen Sonderangebot. Weil wieso auch, ja?
Jetzt stell dir doch mal bitte Folgendes vor, das ist ja auch mal wieder angedacht worden, jetzt gerade im Zuge der Spritpreise und so, dass man sagt, autofreier Sonntag, das war in den 70ern schon mal, jetzt würde man die Innenstadt von Berlin komplett autofrei machen. Mhm. Dann Privatfahrzeuge, es dürfen noch fahren, Lastentypen, so, Lieferfahrzeuge dürfen fahren, um die Supermärkte und so zu beliefern und die Museen mit den ganzen Statuen und so, die da jeden Tag ankommen und, und ansonsten dürfen nur noch Busse fahren und Menschen, die auf einem sehr kurzfristigen Weg sich eine Sondergenehmigung holen.
Ja, also, aber das ist ja in Berlin angedacht mit den 12 Fahrten im Jahr. Das ist dann die Sondergenehmigung.
Ja, Moment. So, dann könntest du doch sozusagen die Anzahl der Busse aufstocken. Und du würdest doch, wenn es sehr verkehrsarm wäre, würdest du ja auch mit dem Bus wahrscheinlich, würdest du von Tegel nach Köpenick auch innerhalb von 20 Minuten kommen.
Ja, also mit Bussen ist das Thema lösbar. Busse können, wenn, also klar.
Aber Busse können ja auch im Stau stehen.
Der aktuelle Verkehr in den Großstädten ist natürlich nicht so, dass da die Busse komfortabel durchkommen, selbst wenn es Busspuren gibt, sind hier oft auch belegt von Autos, aber jetzt in einer idealen Welt würden dann natürlich weniger Menschen ihr Auto nehmen, wenn sie gleichzeitig kostenlos mit dem Bus fahren könnten. Und dann hätte man natürlich, sozusagen könnte man nach oben skalieren, Busse kaufen und Busfahrer kaufen und dann und dann fahren. Aber bei Zügen hat man wirklich das Problem, dass es um die Nadelöhre geht. Du kannst natürlich in der Pampa kannst du wunderbar sechsspurig, siebenspurig aneinander
macht
vorbei.
Macht aber keiner, was, weil keiner was, damit fährt.
Genau, was auch nicht passiert, denn in anderen Staaten ist es von Anfang an so gedacht worden, dass zum Beispiel Regional- und Fernzüge auf zwei verschiedenen Gleisen fahren, damit der eine den anderen überholen kann, nämlich wie es in Deutschland ist, der Regionalzug den Fernzug überholen kann. Nein, also das genau. Stimmt nicht. Aber also sozusagen, die fahren ja alle, also aber theoretisch wäre die Möglichkeit, da zumindest zwischen den Städten auch die Schienenanzahl zu erhöhen. Das ist aber in diesem Jahrhundert, glaube ich, nicht geplant.
Genau, das glaube ich tatsächlich auch nicht. Ich glaube auch nicht, dass Egeln jemals per Schiene an Magdeburg angekoppelt wird, was mich ja schon mal freuen würde, aber im Moment ist ja hier eh gerade Highlife.
Na, Schienenneubau wird es. Soweit ist man, also klar, wäre es sinnvoll, je nach Einwohnerzahl auch mal zu sagen, hier, lass uns doch einfach mal eine ganz neue S-Bahn-Strecke bauen. Aber das ist im großen Stil nicht denkbar, glaube ich. Dann wird man eher auf Busse setzen.
Ja, es fahren ja auch Busse und es fahren auch gar nicht so wenig, aber die fahren natürlich für mich zu unmöglichen Zeiten. Aber gut, ich gehe jetzt mal davon aus, ich werde wahrscheinlich bis an mein Lebensende Auto fahren.
Die Züge fahren ja seltsamerweise auch zu absurden Zeiten. Also du könntest jetzt nicht von Berlin aus so sagen, ach Mensch, ich will jetzt in die Elbphilharmonie nach Hamburg und abends wieder heim. Das geht nicht. Du müsstest da übernachten, kostet noch mehr Geld, machst es dann nicht. Das heißt, du könntest oder auftreten. Ich müsste, wenn ich überall auch relativ nicht so weit von Berlin entfernt, müsste ich übernachten. Ja? Müsste genau. Billiger wäre es, wenn es, oder sozusagen, es ist irgendwie um Mitternacht oder spätestens um 1 Uhr fährt ja in Deutschland so gut wie kein Zug mehr. Und genau. Das ist zu früh oder das ist einfach, das passt nicht in die heutige Zeit, dass die diese Pause haben.
Wie heißt das? Self-fulfilling prophecy. Also das so, und dadurch, dass kein Zug fährt, sind auch alle daran gewöhnt, dass kein Zug fährt. Also du könntest jetzt eine Nachtlinie einrichten, aber da fährt ja dann keiner mit. Und dann regen sich wieder alle auf, was fährt denn der Zug da? Da kostet ja ewig Kohle.
Ja, das ist natürlich dann, das müssen die kalkulatorisch dann sagen, was sozusagen, wie viel zusätzlich man für eine entsprechende Bereitstellung bräuchte. Da geht es ja nicht nur um Nacht, sondern um alle möglichen. Also was sozusagen, weil der Verkehr sich nicht selber tragen kann, muss man sagen, was realistischerweise, wenn ihr, liebe Regierung, wenn ihr das haben wollt, das kostet so und so viel. Aber dadurch, dass die so schlecht, dass die Bahn als Unternehmen so beschissen ist, würde ich als Regierung der erstmal gar nichts glauben. Oder zumindest würde ich sagen, ja, da kannst du vielleicht nochmal die Hälfte nehmen und das ist dann ein realistischer Preis. Ja.
So, da kommt noch was hinzu. Also die Nachtlinien, ich weiß, du hast ja auch schon öfter mal, es gibt ja in Magdeburg 2-3 Nachtlinien, die nachts auch durch die Stadt fahren, also gerade am Wochenende. Aber da hängen ja nur noch Besoffene drin rum. Das heißt, als Frau überlegst du dir natürlich auch 2-3 Mal, nehme ich jetzt die Nachtlinie oder hole ich mir lieber ein Taxi?
Als Mann will man auch nicht.
Oder wie der Berliner sagt, eine Taxe.
Ja, also das kommt ja noch dazu, dass natürlich die Attraktivität öffentlicher Orte, und damit sind auch die fahrenden Orte eingeschlossen, in der Nacht nicht steigt. Und da muss man sich auch fragen. Und dann wäre Arne Semsrott wieder, natürlich muss der hat doch das Recht, in die S-Bahn zu kotzen. Und dann muss jemand am nächsten Morgen für einen Hungerlohn, muss das dann putzen.
Naja, nee, Moment, wenn die S-Bahn umsonst ist, können die auch umsonst sauber machen. Also das muss man gleich wieder dazu sagen.
Ja klar, ja. Sind ja auch, so. Ja, also so. Das wäre ein ganz anderes Thema, was man natürlich...
Warte, ja? Das könnte man noch machen, das könnte man den Leuten anbieten. Pass auf, du kriegst hier so einen Pass, du kannst umsonst fahren, aber du musst jeden Morgen um 6 im Zentralbahn... Wo stehen die S-Bahn, Ostbahnhof oder wo? Irgendwo
ein bisschen weiter irgendwo. Draußen, ja, so in, ja. In Lichtenberg.
Und musst die ganze Kotze da wegwischen.
Ja, oder man gründet oder das Bündnis sanktionsfrei gründet einen Unterverein, wo dann Arne Semsrott und seine tollen Konsorten ganz persönlich das wegmachen, was die Menschen, die sie für ganz tolle Menschen halten, anrichten.
Okay, also ich muss dazu sagen, ich habe zu Arne Semsrott ein bisschen anderes Verhältnis, weil ich den auch in anderen Aktionen gehört habe.
Ja, was macht denn der? Sag mir das doch mal. Ich habe keine Ahnung.
Ja, der ist halt ähnlich, also das ist natürlich sein großes Ding, aber der ist halt ähnlich engagiert.
Ja, aber jetzt frage ich dich mal, was man normalerweise über uns fragt. Was macht der beruflich?
Keine Ahnung, ja, so tief bin ich auch nicht ein. So tief bin ich auch nicht eingetaucht.
Weißt du, der steht wahrscheinlich jeden Morgen in Straßburg bei seinem Bruder, jetzt nicht mehr in Straßburg, auf der, vor der Tür und hält die Hand auf. Ja, du bist doch reich, du musst doch mir doch was geben. Ich muss doch hier meine. Weißt du, solche Leute wollen ja auch immer das andere für ihren guten Zweck. Also es geht ja gar nicht anders, als dass man den Zweck gut findet und du musst mir doch was geben dafür, dass ich Gutes tun kann. Das ist ein bisschen wie die Kirche. Es ist ja auch eine Kirche.
Wollte ich gerade sagen, also das...
Vielleicht ist Schwarzfahren eine Religion, stell dir das mal vor, das wäre wunderbar, könnte man einfach sagen. Ich kann gar nicht anders.
Ja, aber nochmal, es ist nichts Schlimmes, was sie machen. Weil, Moment, sie schaden niemandem.
Na, aber das dumme Geschwätz schadet meinem Gehirn, dass ich das lese.
Und dann lies es nicht.
Dass die Zeit sich damit befasst, ist eigentlich auch, also die könnten vielleicht auch, die könnten Juristen einladen, die könnten, einer von der CDU, der ist ja auch nicht, das ist ja auch kein Idiot, der sagt auch, ja, wir können schon darüber diskutieren, das in die reine Ordnungswidrigkeit zu überführen, also die Strafjustiz da rauszuhalten.
Genau. Das fände ich auch jetzt.
Ja, da kann man, da ist er auch offen und das ist ja das, was die Bundesregierung jetzt auch angeht. Dann muss man dran denken, was passiert, wenn man einen Schwarzfahrer festhalten will. Wenn der Verdacht einer Straftat besteht, dann darf jeder Bürger jemanden festhalten. Ja? Mhm. Oder ja, ob man das jetzt verhaften nennt oder nicht, also Haft, also fassbar machen. Mhm. So. Und bei einer ob dann einer direkt wegrennt und man hinterher rennt darf, das ist gar nicht so.
Fände ich aber auch nicht schlimm. Nochmal, es ist öffentlicher Personennahverkehr.
Ja, ja.
Es ist öffentlicher Personennahverkehr und 90% der Deutschen haben ein Ehrgefühl und sagen, das kostet was, also bezahle ich auch. Verstehst du, was ich meine?
Ja, aber dieses, wenn du sagst, 90% reichen aus, um irgendwie den Staat am Laufen zu halten, ja, dann kannst du bei anderen Straftaten, beim Supermarktdiebstahl, bei der Steuerhinterziehung auch sagen,
genau. Es ist immer die Frage,
reicht doch, wenn 90%
Moment,
ihre Steuern zahlen.
Es ist immer die Frage, wo du die Grenze ziehst. Warum darf ich mit 18 Auto fahren, nicht mit 17? Verstehst du, was ich meine? Es ist ja auch, irgendwo musst du eine Grenze ziehen und irgendwo ist die gezogen und sowas ist natürlich immer willkürlich.
Ja,
das
aber
ist
die Grenze
mir völlig
wird
klar.
Ja dann automatisch niedriger, wenn klar ist, okay, wenn du diese Straftat begehst, dann wird der keiner was tun, dann bist du komplett sicher, weil dann gibt es halt mehr, dann stimmt das mit den 90% nicht mehr, dann reißt es ein, das ist ja das berühmte Einreißen. Wenn sich einer
nicht
dran hält,
ja,
ist immer nur Augen zu
drücken. Weiß ich nicht. Das ist, ja, pass auf, das ist einfach eine Menschenbildfrage. Die Frage ist, warum ist Cannabis erlaubt, aber dieser Wirkstoff von Magic Mushrooms nicht? So. Zum Beispiel. Wo ziehe ich die Grenze? Und wenn ich das dann erlaube, warum sind Opiate nicht erlaubt? So, weißt du, irgendwo ziehe ich eine Grenze. Und so eine Grenze ist immer willkürlich. Und über so eine Grenze kann immer diskutiert werden. Natürlich. Von mir aus gebt alle Drogen frei. Also ich konsumiere sehr viele Drogen. Also ich konsumiere Drogen. Ich rauche abends und ich trinke abends Alkohol. Fast täglich.
Und du redest mit mir. Das ist auch eine Droge. Jede Woche, du bist süchtig.
Ja, es ist eher ein Gift, aber ist okay. Drogen sind ja auch Gift, insofern. So aber jetzt ist Cannabis legalisiert, ich habe trotzdem noch nicht einmal gekifft. Ich weiß nicht, wann du das letzte Mal geraucht hast, ich vermute noch gar nicht.
Nee, es hat sich noch nie angeboten, ja.
So, was ich damit sagen will, auch das ist ja willkürlich. Ja. Von mir aus gebt alle Drogen frei. Ja, das ist alles willkürlich. Und,
aber
ich
wenn man,
jetzt
sagen wir mal so, wenn man das nächste Mal eine Droge freigibt, dann macht es bitte nicht mehr so wie beim letzten Mal beim Cannabis, weil das ist sozusagen der schlechteste Art, weil es natürlich,
darüber
dachte,
wollen wir nicht
diskutieren. Es wird alles leichter, aber das Gegenteil trat ein, ja.
So, apropos Drogen, lieber, hast du noch ein dringendes Thema?
Ich habe noch ein dringendes Thema. In Amsterdam soll jetzt Werbung für Fleisch verboten werden. Das ist auch eine Art Droge, aber...
Ja, Grenze. Wieder, wo ziehen wir die Grenze? Ja,
es ist wieder so, dieses, wenn es jemand macht, dann macht es natürlich eine Hauptstadt in so einem degenerierten Land wie unserem oder unserem Nachbarland. Weil die
und da fragt man sich, wer ist degenerierter, der Holländer oder wir?
Ja, oder sozusagen, wie gesagt, der Hauptstädter, der denkt, alle müssen so leben wie ich. Und das Schlimmste auf dieser Welt sind die Menschen, die Fleisch essen. Ja, also das ist wirklich, ja, man fragt sich, wie kommt sowas durch? Wie kommt sowas durch die Mehrheit irgendeines Gremiums durch? Naja.
Das weiß ich nicht. Das Problem ist, jetzt wird zum Beispiel darüber diskutiert, also Zigarettenwerbung ist verboten. Alkoholwerbung ist aber zum Beispiel noch erlaubt. So, finde ich auch. Also
aber auch nicht
einfach,
überall, ja, also
genau,
mit Einschränkungen.
So, Zuckerwerbung kann man auch drüber diskutieren. Darf man noch Werbung für Schokoriegel machen? Also, ich meine, je mehr man diskutiert, alles, was du zu dir nimmst, selbst vegane Ersatzprodukte, sind hochverarbeitete industrielle Produkte und manche solltest du nicht essen. Also kannst du auch dein Fieberthermometer auslutschen. Verstehst du? Und nur weil es vegan ist, heißt ja lange nicht, dass es gesund ist. Nee. Also auch da wieder, wo ist die Grenze? Und wenn die Fleischwerbung verbieten sollen, mein Gott, verbietet es. Wenn das nicht verbietet, ich glaube persönlich nicht, dass sowas mehrheitsfähig ist, und dann ist es halt so. Wenn es mehrheitsfähig ist, ist ja offensichtlich die Mehrheit der Bevölkerung. Guck mal, es ist zum Beispiel eindeutig klar, eine Mehrheit der deutschen Bevölkerung in jeder verfickten Umfrage ist für die Einführung eines generellen Tempolimits in Deutschland. Deutschland ist das letzte Land auf der Welt, glaube ich, gefährliches Halbwissen, wo es überhaupt kein generelles Tempolimit. Ich glaube, in jedem anderen verkackten Land der Welt, wo es Autos gibt,
also Nordkorea mal ausgenommen oder so ganz kleine Inseln wie die Insel Man oder nee, welche Insel auf... ich sage jetzt mal die Insel Man, die so kurz ist, dass man gar nicht beschleunigen kann.
Genau, also gibt es ein natürliches Tempolimit.
Ja.
So, die Mehrheit der Bevölkerung ist dafür. Warum führt keine Regierung ein generelles Tempolimit ein? Weil immer eine Partei, FDP oder CDU oder irgendwann vielleicht auch die AfD, mit an der Regierung ist, die dagegen ist, weil die Angst vor ihren Wählern haben. Weil die Wähler dieser Partei nämlich zu den Minderheiten gehören, die dagegen sind. Auch nicht alle, aber die wüssten halt, die würden Wähler verschrecken. Wenn es Rot-Rot-Grün geben würde auf Bundesebene, könnte ich mir vorstellen, aber da wirklich, glaube ich, selbst Wähler der Linkspartei und Wähler der SPD, weil die Grünen nicht, die wissen nicht, wie man Auto fährt, aber Wähler der Linkspartei und auch der SPD, Teile zumindest davon, würden dann sagen, nee, will ich die nicht mehr. Und damit wird es niemals zu einem generellen Tempolimit in Deutschland kommen.
Ja, aber
kommen.
Ich finde, dass mit diesen, also man kann schon auch schauen, bei bestimmten Themen ist die Bevölkerung seit vielen Jahren ganz klar einer Meinung, das ändert sich auch nicht, das ist das Tempolimit. Das ist zum Beispiel auch die Abtreibung. Mhm, und das war genau. bis 2017 war es die Ehe für alle, bis die dann genau. auch endlich viel zu spät kam. Aber man staunt, warum es manche Themen gibt, wo eigentlich, wenn es eine Volksabstimmung gäbe, stabil immer die Abschaffung des jetzigen Zustands wäre, und es passiert trotzdem nicht aus mit diesen Angstargumenten. Nein, das können wir nicht, oder auch mit Fake-Argumenten. Ja.
Na, wie bei den Grünen zum Beispiel, dass man die Globuli aus der Krankenversicherung, also das, what?
Das ist auch, was die Grünen bis letztes Jahr dachten, dass das sogar in ihrer eigenen Partei genau. bis
who the hell cares, was die Grünen denken, aber du verstehst, was ich meine.
Ja, weil es eben eine starke, sehr laute, sehr asoziale Minderheit gibt, die das Gegenteil will. Naja.
So. Und es gibt halt auch in der SPD aber Leute, du, die...
Mir ist übrigens noch was begegnet diese Woche, nee, letzte Woche, wo ich, und jetzt sage ich was ganz Schlimmes, was ich nie wieder sagen werde, wo in einer Interviewsituation Markus Söder als der sympathischere vorkam.
Markus, ganz kurz, aber dazu kommt, Markus Söder macht keine Foodblogs mehr, aufgrund der Inflation und allem, er sagt, es gibt Wichtigeres als meine Foodblogs.
Er hat vielleicht damals nur damit angefangen, um jetzt ganz großzügig, generös damit aufzuhören,
ja. Genau.
Und jetzt gab es ein Gespräch mit Louis Klamroth.
Ist ja noch mit Luisa Neubauer zusammen.
Und Sebastian, ich habe mir überlegt, ob ich das Thema anschneide, weil ich genau wusste, dass du darüber redest und es geht nicht um sie. Aber dir geht es natürlich nur um sie. Ja?
Ja.
Also das, ich ärgere mich schon wieder. Ja, also Luis Klamroth, und man könnte sich eher drüber, der hat dann diese Wahlarena, oder es ist ja keine Wahl, es ist nur eine Arena, weil zurzeit keine Wahl ist. Das, über das Konzept kann man ja reden. Ich fand es gar nicht so schlecht, wobei es war doch sozusagen anhand des Applauses doch recht die Auswahl des Publikums einzuordnen. Naja, und jedenfalls, und man könnte zum Beispiel darüber reden, wie der sich immer anzieht. Ich finde, der sieht aus wie aus eine Mischung aus Jogginganzug und Schlafanzug. Also ich weiß nicht, wie kann man, ich glaube, der hat in seinem Leben noch nie eine Krawatte getragen, weil das aus religiösen Gründen nicht aushält. Der Typ, der geht gar nicht. Also
hat so einen dicken Hals wie ich?
Ja.
Ich kann auch keine Krawatten tragen. Ich müsste mir dann Hemden kaufen, wo die Schultern quasi im Ellenbogen sind, weil ich so einen dicken Hals habe.
Aber es gibt doch extra lange Super-Duper-Krawatten, so 3 Meter oder so, so Trump-Krawatten,
die
könntest du tragen.
Das Problem ist, du musst dir den Hemdkragen zukriegen. Ich habe dann immer, bei mir sieht man dann immer sozusagen noch 20 Zentimeter
weil du noch 3 Hals. Knöpfe oben aufhaben musst wegen des Halses.
Genau, weil ich kann nur Hemden kaufen, die ich vorne nicht zukriege. Mhm. weil ich habe irgendwie Halsweite 45 oder so, also vernünftig bequem. Ich muss ja auch sprechen können, der Kehlkopf muss ja Platz haben, sich zu bewegen. So, also ich kann mir aber nur Hemden in 42, 43 kaufen und ich rede hier von Modern Fit, also so, also Slimfit natürlich.
Also Sachsen-Anhalt-Fit müsste es noch geben, das müsste.
So. Und ich habe halt einfach von der Anatomie her einen so dicken Hals, ich würde gern Krawatten tragen. Ja? Ich mag es, Krawatten zu tragen. Aber ich erstick dann.
Ja, jetzt verstehe ich. Nein, also so, er ist ja eher so ein Schlacks, wie man sagen würde, so ein Lulatsch. Und wie der dann immer rumtänzelt, der kann auch nicht gerade, nicht einfach, der fragt dann den Interviewpartner was und dann tänzelt der da rum auf seinen, also ich weiß gar nicht, was der quasi in der Primetime macht. Der soll irgendwie, weißt du, wir haben letzte Woche davon gesprochen, dass man irgendwelche jungen Leute sagt, ach, du machst unser Online-Format, da darf der rumhopsen, da darf der aussehen wie aus dem Mülleimer gezogen, aber doch nicht im seriösen Politfernsehen zur Primetime. Seine Sendung Hart, aber fair guckt ja auch keine Sau. Das liegt nicht nur an seinem Aussehen, sondern auch an der Art, wie er es macht, an der Themenauswahl. Der nimmt immer gut Menschenthemen. Naja, und jetzt hat er eben, jetzt komme ich zum Ereignis. Also es war die Bürger haben ja alle möglichen Fragen, da ging es natürlich auch um den um Reiche und dann
Katharina Reiche oder um reiche Menschen?
ja, es ging nur um reiche Menschen und Söder fragte ihn dann, also gab es eine Rückfrage, ab wann ist man für sie reich? Und das ist natürlich eine wichtige Frage, weil genau. Daran hakt ja alle, oder wenn man das nicht vorher klärt, dann weiß ja denkt ja jeder, klar, so was ich meine, stimmt ja. Und das Thema, wann ist jemand reich, das muss man vorher definieren, bevor man redet. Und dieser Klamroth sagte dann, wirklich in absoluter Unkenntnis der letzten 30 Jahre, jemand, der den Spitzensteuersatz bezahlt, der ist reich. Und da muss man sagen, also wenn sich alle Parteien von AfD bis Linkspartei in etwas einig sind, dann, dass der Spitzensteuersatz zu niedrig greift. Die einen würden sagen, wir wollen grundsätzlich die Steuern senken, die anderen wollen sagen, wir wollen oben drüber noch mehr Steuern nehmen. Aber sozusagen jemand, also den normalen, hart arbeitenden, guten Gutverdiener noch jetzt schon als reich quasi zu denunzieren, also das ist so noch dazu. Und dann sagte Söder, da sind viele dabei, die weniger verdienen als Sie. Also dass er noch, ich finde, das war die einzig richtige Möglichkeit, dem mal, also ich weiß nicht, ob das hinterher noch irgendwie ein ernsthaftes Gespräch mit dem ARD-Chef gab, der ja auch relativ ordentlich verdient. Aber wie kann man denn so in so ein, also mit so einer Vorbereitung in so ein Gespräch gehen? Also ohne.
Naja, vielleicht sieht er das ja so. Also,
das sieht er so, er ist natürlich ein gut Mensch, klar. Aber das hat
sich ja selber als reich verloren. Ja, ja. Ach, weiß ich nicht. Du, jeder hat das Recht, sich zu blamieren. Alles gut. Aber du beschwer dich bitte nicht drüber, dass sie deine Zeit stehlen. Dann guck's nicht. Du kannst auch dir Disney Plus abonnieren und die neue Staffel von Scrubs gucken. Was ich jedem übrigens nur empfehlen kann. Die ist wirklich gut.
Ach, die gibt's immer noch? Also die machen
nee, gibt's
immer
jetzt
noch?
Wieder. Ach so. Die gibt's jetzt wieder. Es gibt eine neue Staffel und die ist wirklich, wirklich toll.
Sind so da die gleichen Leute noch dabei?
Ja, komplett. So macht man ein sogenanntes Late Quill. Also, die spielt 20 Jahre später, also jetzt 20 Jahre später, also knapp 20 Jahre, spielt auch 20 Jahre später und ist wirklich, wirklich toll. Es ist jetzt nicht mega, es ist nicht Welt, aber es ist toll.
Also
Spaß
wofür ich Scrubs wirklich, ich habe das ja selten geguckt, aber wofür ich Scrubs wirklich den Ehren-Oscar, quasi weltweiten Ehren-Oscar geben würde, ist für den Vorspann. Weil das ist große Kunst, wie sie da immer so, Scrubs ist doch da, wo der Vorspann, da morfen sich die Leute immer ineinander.
Also, es sind einfach nur schnelle Schnitte, aber es sieht so aus, ja, genau.
Aber es ist wirklich, also technisch absolut perfekt gemacht.
Genau.
Wenn man,
da
also
hat sich jemand
der
sehr
eine
viel Mühe
nimmt
gegeben.
Irgend so ein Röntgenbild, plötzlich hat es aber der andere in der Hand, ich kann es nicht beschreiben, aber es ist wirklich ein Hochgenuss, diesen Vorspann immer wieder zu gucken, gell?
Ja, es ist auch ein Hochgenuss, diese Serie zu gucken, diese Mischung aus Drama und Comedy und wirklich fantastischer Comedy und absurder Comedy. Das kriegen sie jetzt alles wieder hin. Also wenn man Scrubs kennt, mag, also es ist ein bisschen Fanservice, es sind aber auch interessante Themen, neue Geschichten, manches ein bisschen, egal, darum soll es jetzt nicht gehen. Wie gesagt, wenn dich sowas nicht interessiert, dann guck es nicht.
Ja,
und glaube mir, die richten auch keinen Schaden an. Weil wer Louis Klamroth nicht mag, wird sich von Louis Klamroth auch nicht beeinflussen lassen. Wer Luisa Neubauer nicht mag, dazu gehöre ich nicht, weiß nicht, ob dir das schon mal aufgefallen ist, wird sich von Luisa Neubauer nicht beeinflussen lassen. Wer Robert Habeck nicht mag, wird sich von Robert Habeck nicht beeinflussen lassen. Das heißt, wenn du dich willst, dass die in Talkshows auftreten, dann guck es nicht!
Um ehrlich zu sein, ich habe nur davon gelesen, von diesem Aufreger, und habe es dann aus Recherchegründen nachgeguckt.
Damit unterstützt du die.
Weil ich natürlich Beispiel jetzt auch keine großen Sympathien für Markus Söder hege, habe ich jetzt auch nicht gedacht, ich muss mir nicht dieses Geschwätz jetzt auch noch anhören. Wie gesagt, es war für eine Minute war es kein Geschwätz, für den Rest der Sendung war es schon natürlich wie immer.
Natürlich. Ich bin gehöre übrigens auch nicht zu diesen absoluten Markus Söder-Ablehnern.
Mhm. Weil du ja auch seinen Bart aufträgst, seitdem er den nicht mehr hat.
Nein, ich habe einen Vollbart, Tillmann. Ich lasse nur hier vorne etwas mehr stehen, ja, weil es mein Gesicht schmaler macht.
Okay.
Es gibt auf
Wie wäre es mal mit weniger Essen? Macht das Gesicht auch schmaler?
Schnauze. Es gibt auf Instagram ein Foto von mir, wo ich mich mal komplett glatt rasiert habe. Ist jetzt ungefähr ein Jahr alt. Es ist nicht schön. So, liebe Freundinnen und Freunde, ganz kurz noch der Wahl Timmy oder Hope. Es ist es ist 11 Uhr am 30.04.2026. Er ist fast in Dänemark.
Ah ja, und dann ist er quasi deren Problem.
Genau.
Oder Dänen ihre Probleme. So, bevor Neubauer hier einer stirbt, müssen wir uns leider
war völlig klar. Fast eine Stunde, keine Themen, fast eine Stunde. Bis denn, Thema. Tschüss.
Bis dann, Sebastian. Tschüss.